Herzlich willkommen im Kepler Salon. Es freut mich, dass trotz Schlechtwetter und Grippe-Epidemie doch so viele gekommen sind. Aber ich glaube, das Thema und Herr Grosnick als Gast sind natürlich schon ein großes Zugpferd. Also ich freue mich sehr. Mein Name ist Elfi Schulz. Viele kennen mich schon. Ich bin auch Moderatorin im Dorf-TV, habe dort eine Live-Sendung. Ja, aber aufgeregt bin ich nach wie vor immer wieder. Ja, unser Gast ist Erhard Grosnick. Er ist Unternehmer und er wird heute über 300 Jahre Augarten sprechen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass du gekommen bist und dass du überhaupt Ja gesagt hast. Bei deinem Arbeitspensum ist das wirklich eine große Ehre, dass du in den Kepler Salon kommst und mein Gast bist. Danke. Der Kepler Salon wird unterstützt von Stadt und Land und auch der Verein Freunde Kepler Salon ist ein Förderer, weil wir brauchen diesen. Vielleicht könnten Sie Mitglied werden. Es ist nicht so einfach in diesen Zeiten jetzt, wo überall gespart wird. Ich hoffe, dass wir den Kepler Salon weitere 10 Jahre noch haben, aber das ist natürlich auch in Ihrer Verantwortung. Also trauen Sie sich, auf der Rückseite des Programmheftes ist eine Anmeldebroschüre drinnen und die 25 Euro und Sie können das ganze Jahr gratis den Kepler Salon mit solchen tollen Vorträgen genießen. Also unterstützen Sie den Kepler Salon, würde mich sehr freuen. Ja, es ist Folgendes, der Ablauf ist so, Herr Grosnick wird circa maximal 30 Minuten über das Thema sprechen, wird wahrscheinlich knapp werden, also zu kurz sein, aber in den Fragen, die Sie dann nachher stellen können, wird genug Zeit sein. Wenn Sie Fragen haben, dann geben Sie mir ein Zeichen. Ich versuche, so gut es geht, alle ordentlich einzureihen. Und Sie warten bitte auf das Mikrofon, weil wie in den allen Kepler Salonabenden wird aufgezeichnet und heute haben wir auch noch das Dorf-TV, da das kann man dann auch nachsehen im Dorf-TV. Danke, Herr Heinz Martinek, dass er immer wieder so treu da ist und Herr Kollege auch, vielen Dank. Ja, die Gastronomie wird am Graben gestellt. Heute ist leider niemand da, der ist auch krank. Also es ist schon jemand da, aber vom Verein meine ich nicht. Und Sie können jederzeit aufstehen und sich was zu trinken holen. Ja, das wäre soweit, das, was Sie wissen sollten zum Ablauf. Ich möchte Herrn Grosnick ganz kurz vorstellen. Alles kann man nicht sagen, weil das würde den ganzen Abend sprengen. Herr Grosnick ist in Linz geboren und hat hier die Handelsakademie absolviert, also abgeschlossen, ist dann nach Wien gegangen und hat dort studiert. Auf der Hochschule für Welthandel hat das damals geheißen. Er war anschließend bei der Bank Chase Manhattan, zuerst in Wien, dann in New York, Paris, Düsseldorf. 1980 wurde er promoviert. Ja, und dann hat er sich selbstständig gemacht und ist heute ein sehr, sehr bekannter Sanierer. Die Liste ist unendlich lang, das erspare ich Ihnen, das kann man auf Wikipedia alles nachlesen. Aber eine für uns heute ist der Termin 2003 interessant. Da wäre oder ist die Augartenmanufaktur in den Konkurs gegangen und da hat sich Herr Grosnick eingekauft und hat eine neue Firma gegründet. Und das ist jetzt 15 Jahre her, ist ja auch schon ein Jubiläum. Und darüber wird er uns erzählen, wie das begann und warum gerade Augarten, was ihm das bedeutet und so weiter. Bitte, ich darf du sagen, wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Ich sag's eh nicht.
Auch im Jubiläum 50 Jahre.
Ja, mindestens. War nicht mehr. Aber gut, bitte um deinen Vortrag.
Ja, vielen Dank. Jubiläen sind das Rückgrat unserer Erinnerung. Das war das, was die Johann Rachinger gesagt hat anlässlich der 650 Jahre der Österreichischen Nationalbibliothek. 300 Jahre Weißes Gold, 300 Jahre Wiener Porzellan, 1718 bis 2018. Jawohl, wir feiern heute die 300 Jahre, heuer die 300 Jahre. Es gibt sehr viel Geschichte, es gibt viel Tradition. Es ist ein faszinierendes Kunsthandwerk. Gerne bin ich Elfis Einladung gefolgt. Eigentlich dachte ich, sie wird mich zum LASK befragen oder zu irgendwelchen wirtschaftlichen Angelegenheiten.
Das kommt vielleicht noch.
Dass sie mich heute zum Porzellan befragt, da bin ich nicht wirklich besonders geeignet. Allerdings, ich sehe, dass meine Tochter da ist und die kennt sie mir viel besser aus, weil die arbeitet in der Manufaktur und die weiß alles viel besser. Sicher weiß, also wenn ich in Schwierigkeiten komme, werde ich mich an meine Tochter adressieren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich hoffe, ich kann Ihnen ein paar interessante Dinge von Augarten erzählen. Wie Elfi gesagt hat, ich bin Linzer, bin auf der Landstraße aufgewachsen, dann in der Blumauerstraße, habe an der Goetheschule meine Volksschule absolviert, war dann in der Fadingerstraße in der Realschule. Da haben wir nur ein Mädchen gehabt und da hat mein Freund gesagt, gehen wir lieber in die Handelsakademie, da sind mehr Mädchen. So bin ich dann von der Realschule in die Handelsakademie gekommen, was gar nicht so einfach war, weil mein Vater war ein Realschüler und der hat gesagt, wenn einer was werden will, muss Realschule gehen und nicht Handelsakademie. Aber gut, er lebt natürlich nicht mehr, er wäre froh, wenn er gesehen hat, dass aus mir trotzdem was geworden ist.
Das ja. Glaube ich.
Ich bin Pensionist und Eigentümer der Porzellanmanufaktur. Die Geschichte der Wiener Porzellan, des Wiener Porzellans oder der Porzellanmanufaktur ist eigentlich in zwei Teile zu teilen. Es gibt den ersten Teil, wie die Historiker sagen, die sogenannte kaiserliche Manufaktur. Und dann gab es einen Unterbruch, weil der Franz Josef I. hat dann irgendwann gesagt, genug gezahlt, genug Verluste gemacht. Es gab damals die starke Konkurrenz der böhmischen Porzellanmanufakturen. Und dann ging es wieder neu ab dem Jahr 1923 bis heute. Die Historiker machen da einen großen Unterschied. Sie sagen, das eine ist das Wiener Porzellan, eben das, was wir heute haben, und das andere ist das kaiserliche Porzellan. Stimmt auch nicht ganz, weil ursprünglich, wie es begonnen wurde, war nur kein Kaiser im Spiel. Ja. Begonnen hat es 10 Jahre nach der Erfindung des europäischen Porzellans. Das chinesische Porzellan gibt es ja schon seit eh und je. Wir sagen dazu auch Chinese Spoon, weil es aus Rinderknochen gemacht wird. Zum Unterschied vom europäischen Porzellan, das lediglich aus 3 Teilen besteht, nämlich aus Feldspat, Kaolin und Quarz. Der Herr Böttcher hat 1708 das Porzellan erfunden. Es wurde dann de facto das Rezept gefladert. Und Herr Claudius Innocentis du Paquet hat das im Jahr 1718 nach Österreich gebracht und hat vom Kaiser damals das Privileg bekommen, 25 Jahre lang Porzellan zu erzeugen. Das war am 27. Mai 1718. Das war Karl VI. Der Karl VI. Ist auch deshalb bekannt, weil der war derjenige, der beispielsweise das Palais am Josefsplatz gebaut hat. Das ist diese wunderbare Österreichische Nationalbibliothek und daneben die Reiterei. Ja. Die Manufaktur hat begonnen in Rossau. Das ist die heutige Rossauer Lände. Also dort, wo eine Straße geht, das ist Porzellangasse. Dort war die sogenannte Gründung des Wiener Porzellans. In dieser Zeit war Porzellan wichtig, zum Unterschied von heute. Man nannte damals diese Sucht nach Porzellan, nannte man La Maladie de Porcelain. An allen Höfen und alle Adeligen waren interessiert, wieder neue Stücke von Porzellan zu bekommen. Und es gab immer wieder neue Kreationen und es war einfach die Hochblüte des Porzellans auch darin vielleicht zu begründen, weil es eben das erste Mal war, dass man in Europa auch Porzellan erzeugen konnte. Der Wiener Geschmack hat auch sozusagen seinen Platz in der Geschichte gefunden. Wenn man die wichtigsten Manufakturen sich vor Augen führt, dann ist Meißner natürlich als erste Manufaktur vorneweg und dann kam schon Augarten. Und an dritter Stelle ist dann Ginora in Italien gegründet worden und dann kurz danach, 1764 etwa, Sèvres in Paris. Das sind die wesentlichen Manufakturen. 1784 wurde der Ökonom Konrad Sörgel von Sorgenthal, der zu dem Zeitpunkt eine Wollmanufaktur in Linz betrieb, berufen, die Manufaktur zu führen, weil die Manufaktur immer Verluste gemacht hat. Und das war eigentlich die wirtschaftlich beste Zeit, die das Unternehmen gehabt hat. Der hat damals in dieser Hochblüte der Porzellan und jeder Adelige und alle Gesandte und so weiter wollten im Porzellan haben, hat das zur Hochblüte gebracht. Das ging etwa bis 1864 und da hat eben der Kaiser Franz Josef entschieden, Schluss mit Porzellan, wir können uns die Verluste nicht mehr leisten. Und er war nicht sehr überzeugt, das zu tun, aber trotzdem hat er sich überreden lassen, die Manufaktur zu schließen. Und sie wurde dann 1864 geschlossen. Aha. Alles, was damals an Zeichnungen und an Formen und an Mustern vorhanden war, wurde dem MAC übergeben. Und das MAC wird heuer anlässlich der 300 Jahre gemeinsam mit uns eine große Ausstellung machen, wo eben auch das Porzellan dieser Duperquet-Zeit und danach hergezeigt wird. So, jetzt komme ich eigentlich zum nächsten Thema. Das ist das Herstellen von Porzellan. Wie ich schon erwähnt habe, gibt es eigentlich nur drei Ingredienzien. Das ist Kaolin, Feldspat und Quarz. Aber es kommt auf die Mischung an. Und aus dieser Mischung erzeugt man eine Masse. Und diese Masse muss dann mauken. Das ist der Fachausdruck fürs Reifen. Und je nachdem, ob man dreht oder gießt, ja, bedarf es einer unterschiedlichen Konsistenz. Und es ist, oder die Fachleute sagen, Porzellan ist wie eine Diva. Es erfordert sehr viel Einfühlungsvermögen, um die richtige Masse für das, was man eben erzeugen will, zu haben. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn wir diese großen Vasen machen, die halt so etwa 60, 70 Zentimeter hoch sind, passiert es oft, dass man zwischen 10 und 12 Vasen erzeugt, um eine zu haben, die keinen Riss und keinen Bruch und nichts hat. Ja, also es ist ein sehr schwieriges Handwerk. Unter Garnieren versteht man, wenn man zum Beispiel unseren spanischen Reiter macht, das heißt das Zusammenstellen von Teilen, nennt man Garnieren. So, das Porzellan muss durch drei Brände gehen. Der erste Brand, der sogenannte Glühbrand, erfolgt bei 930 Grad, da wird das Porzellan hart und fest. Danach, nach dem Glühbrand, kommt der Bindenschild. Das ist der Stempel, den die Maria Theresa seinerzeit zum Zeichen von Augarten zur Verfügung gestellt hat. Das ist die Marke der Babenberger. Wird diese Bodenmarke aufgebracht, man sieht das hier in der Mitte des Bildes. Ja, das ist das Zeichen, dass es sozusagen vom Augarten kommt. Nach dem Glasieren, und das Glasieren erfolgt händisch. Sie sehen hier rechts unten das Glasieren, da hat eine Dame, oder ein Herr, das kann man jetzt nicht erkennen, einen Teller in der Hand und fährt mit diesem Teller in die Glasurmasse und holt diesen Teller wieder raus. Das ist ein Kunststück, das muss man wirklich üben, dass man es zu Wege bringt und damit wird eine Glasur auf dem Porzellan aufgebracht. Dann kommt es zum Glattbrand. Beim Glattbrand schrumpft das Porzellan bis zu 14-15%. Das ist ganz wichtig, wenn man zum Beispiel Skulpturen macht, ja, muss man aufpassen, ja, wie sich die Brille dann verändert oder wie verschiedene Dinge sich verändern, dass am Ende des Brandes noch immer erkennbar ist, um was es da gegangen ist. Dann kommt die Bemalung. Ja. Also die Bemalung, gibt es mehrere Techniken, Unterglas oder Überglas malen oder Inglas Glasur zu malen. Und danach kommt es zum dritten Brand. Das ist dann sozusagen mit 820 Grad, wo dann noch einmal die Farbe verschmolzen wird mit der Glasur. Und das ist ein ziemlich aufwendiges Verfahren. Wenn man also heute durch die Manufaktur geht und zuschaut, bis so ein Heferl erzeugt ist, dann kann man sich vorstellen, warum das eigentlich so teuer ist. Weil so viele Stunden Arbeit dran sind. Diese Vase beispielsweise, die ist hier, sind ich auch ein paar Stücke mitgebracht. Ja, da sitzt irgendjemand dran, 40 Stunden, um das zu malen. Und das sind natürlich Fachleute. Wir merken das immer wieder, wenn wir Künstler einladen, die bei uns malen sollen, die brauchen Monate, um überhaupt Porzellan bemalen zu können. Dazu kommt dann auch, dass die Farbe sich verändert durch den Brand. Da braucht es also sehr, sehr viel Erfahrung und Know-how, um das hinzubringen. Ja, der letzte Brand ist immer der Dekorbrand. Da sieht man Ofen, wo diese Gestelle, wo dann eben die Vasen oder die Teller drauf sind, in den Ofen geschoben werden. Das ist die Herstellung. Das älteste unserer Dekore, das habe ich hier mitgebracht, das ist das Tupsi-Dekor. Das datiert von 1720. Dieses Dekor, das wir noch machen. Das, was Sie auch bei Porzellan wissen sollten, ist, dass wir jedes der Dekore, die wir in diesen 300 Jahren gemacht haben, auf Wunsch des Kunden wieder nachmalen. Also wenn jemand ein Service hat und es geht was kaputt, dann auch wenn es nicht mehr im Sortiment ist, wird das nachgemalt. Sie sehen hier am unteren Teil des Bildes die Rossau, das war die erste, das war eben dort, wo es begonnen hat. Und dann sehen Sie ein paar dieser Stücke, die seinerzeit produziert wurden. Wie gesagt, wir haben 17 und 18 begonnen mit ein paar Abtrünnigen aus Meißen, die dann im Jahr 1720 das Haus wieder verlassen haben und alles ruiniert haben, was damals erzeugt war. Sie wollten sozusagen das Know-how, das sie eingebracht haben, wieder mit nach Hause nehmen. Ja. Witzig ist, da unten links sehen Sie so eine Saussure, so ähnlich wie eine Saussure. Das ist das Bordalou. Das Bordalou, das können Sie, wenn Sie ins Museum gehen, wir haben ja auch ein kleines Museum dabei, dann können Sie das sehen. Das Bordalou stammt aus der kaiserlichen Zeit. Da gab es einen Geschichtenerzähler am Hof, der so spannend erzählt hat, dass die Damen fasziniert diesen Ausführungen lauschten. Und um die notwendigsten Sachen erledigen zu können, hat man dieses Bordalou unter diesen weiten Röcken. Ja.
Na, servus. Ja.
Das ist eines unserer Prunkstücke, das wir haben. Ja. Wie gesagt, im Jahr 1864, auch hier zeige ich noch ein paar unsere Stücke. Wir haben ja neben der Manufaktur, neben dem Geschäft, haben wir auch ein Museum gebaut. Das habe ich im Jahr 2013 gebaut.
Das hast du erst gebaut.
Das, ja. Wir haben damals großzügig umgebaut und haben dann eben ein Museum errichtet, wo wir unsere Stücke sammeln. Ja. Wir kaufen auch bei Auktionen immer wieder neue Stücke dazu, um sozusagen einen kompletten Überblick über die 300 Jahre, es sind ja nicht ganz 300 Jahre, zeigen zu können. Dann gab es den Neustart der Wiener Porzellanfabrik Augarten. Das war im Jahr 1923. Dieses Gebäude, das Sie da sehen, ist ein ganz interessantes, schönes Gebäude. Das hieß ursprünglich La Favorita.
Wie?
La Favorita. Das, die, La Favorita war die Geliebte, La Favorita, die Geliebte, vom Kaiser Leopold. Und der Kaiser Leopold hat dieses Palais, wo jetzt wieder weggenommen, dieses schöne Palais, für seine Geliebte gebaut. 1654. Mhm. Handelt für Türkenbelagerung 1683, wurde aber zerstört. Und wurde erst 1705 vom Kaiser Josef I. wieder aufgebaut. Und dieses Palais mit dem großen Garten, der davor ist, dahinter ist der Augarten, also auch ein Riesenpark. Dort befindet sich jetzt die Manufaktur, das Museum, der Shop und alles, was wir sozusagen in Wien herzuzeigen haben. Und Sie sehen auch drunter ein paar der Dinge, die wir machen. Berühmt ist natürlich der Reiter, ja, oder das Hoffmann-Geschirr, das Sie da sehen. Links ist die Ene Rottenberg.
Und ab da heißt es dann Augarten Porzellan erst?
Wir sagen Wiener Porzellan. Okay. Die Manufaktur heißt Porzellanmanufaktur Augarten. Berühmt wurde dieses barocke Schloss Augarten auch deshalb, weil im 18. Jahrhundert der Wolfgang Amadeus Mozart die bekannten Morgenkonzerte dort aufgeführt hat und hat am 24. Mai 1803 unter der Leitung von Ludwig von Beethoven die berühmte Kreuzersonate uraufgeführt im Augarten. Und wir werden heuer anlässlich der 300-Jahr-Feier solche Morgenkonzerte in Erinnerung an Mozart und Beethoven auch wieder aufführen. So, zur wirtschaftlichen Seite des Porzellans. Das erste und einzige und wichtigste Prinzip der Betriebswirtschaftslehre, das ist meine Definition, lautet mehr einnehmen als ausgeben. Ja. Das haben die Porzellanmacher nie zu Wege gebracht. 1728, also das war 10 Jahre nach der Gründung, musste die Stadt Wien mit einem Darlehen von damals 18.000 Gulden, das sind nach heutigem Geld etwa 8 Millionen Euro, aushelfen. Da war das Unternehmen schon erstmal in Schwierigkeiten. Ja? Und das ging dann immer so weiter. Man hat dann Lotterien veranstaltet. Im Jahr 1729 und 1725 hat man Lotterien gemacht, wo man das Porzellan sozusagen verlost hat. Und wo halt wohlhabende Leute mitgemacht haben. Und mit diesen Erlösen hat man dann versucht, den Betrieb aufrechtzuerhalten. 1744, wie die Maria Theresa die Manufaktur übernommen hat, war das Unternehmen mit über 20 Millionen Euro verschuldet. Die Maria Theresa hat das natürlich aus dem Staatssäckel zahlen können. Ja. Und das ging so weiter. Bis dann eben der Kaiser Josef II. Diesen berühmten Konrad Zörgl von Sorgenthal aus Linz geholt hat und der hat dann die Manufaktur eine kurze Phase sehr positiv geführt und damals wurden keine Verluste gemacht. Aber sonst immer Verluste gemacht. Was eben dann dazu geführt hat, dass eben 1864 der Kaiser Franz Josef dem Antrag stattgegeben hat auf Schließung. Vielleicht auch noch interessant zu wissen, 1809, wo Napoleon de facto Wien erobert hat, hatte er die Manufaktur sein eigen genannt. Also einer meiner Vorgänger, so gesehen, war der Napoleon.
No?
Ja. Einen Aufschwung gab es noch 1814 anlässlich des Wiener Kongresses. Da wurde ja zum ersten Mal Kaffee serviert. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Kaffee hat in dieser Zeit seinen Aufschwung gehabt. Und da haben die Leute halt Kaffeetassen gekauft und Kaffee ausgeschenkt. Da war für uns noch sozusagen eine gute Zeit. So, jetzt sind wir in der heutigen Zeit. Sie sehen hier ein paar Dinge, die wir machen. Ich habe auch ein paar mitgenommen. Diese Kaisersemmel, die Sie hier sehen,
schaut echt aus.
Das ist, ich habe eine Kaisersemmel, die wurde 1864 das erste Mal produziert.
Wirklich, was?
Anlässlich der Schließung. Und die habe ich ersteigert. Das war das erste Mal, dass ich an einer Auktion einen Augarten gekauft habe, war das diese Semmel, die wirklich echt ausschaut.
Ja.
Das ist jetzt eine Fabrikation der heutigen Zeit. Daneben sehen Sie einen Kornspitz. Das haben wir für einen Augendoppler gemacht. Für den Mr. Kornspitz. Das macht eine Künstlerin. Diesen kleinen Elefanten, der da auf einem Polster liegt. Ja. Das macht die Gundi Dietz beispielsweise. Oder ich selber bin Oldtimer-Fahrer. Wir meinen Oldtimer, das ist ein Alvis aus dem Jahr 1937 auf einen Aschenbecher gemalt. Da komme ich eigentlich zu einer wesentlichen Aussage. Die wesentliche Aussage ist, jedes Stück, das wir erzeugen, ist ein Unikat. Also wenn Sie eine Wiener Rose kaufen, das ist das, was wir am meisten verkaufen, das meistverkaufteste Porzellan, dann ist natürlich jede Wiener Rose individuell gemalt. Das ist kaum ein Unterschied. Aber es ist ein Unikat, wir sind nur von dem eingemalt. Allerdings dieses Unikat haben dann alle die Wiener Rose gekauft. Somit ist dann wieder nicht mehr so ein Unikat. Und daher ist die Personalisierung von Porzellan eigentlich das Zauberwort. Jeder kann sich aussuchen, was er auf seinem Porzellan gemalt haben will. Und de facto kostet dasselbe Geld. Ob ich jetzt eine Wiener Rose male oder einen Kuckuck oder was immer auch. Und damit hat man wirklich sein eigenes Unikat. Ja. Sie sehen hier zum Beispiel eine Übersicht von Dekoren. Sie müssen sich vorstellen, wir haben 400-500 verschiedene Dekore, vielleicht sogar 800 Dekore, die wir noch erzeugen. Ja. Und wir haben eine Unzahl von Formen. Sie können sich vorstellen, ich weiß nicht wie viel, aber es gibt sicherlich 15 verschiedene Tellergrößen oder 20. Einmal rund, einmal Ecke, einmal mit Einbuchtungen, einmal ohne. Ja, und das jetzt multipliziert mit der Anzahl der Dekore gibt eine fantastische Artikelvielfalt. Ja. Ja. Also das sind nur ein paar davon. Und dann eben, wie Sie sehen, auf der rechten Seite, auf Kundenwunsch, das eigene Dekor. Das machen wir natürlich für sehr viele Leute. Wobei ich immer erzähle, dass das Porzellan deshalb so schwere Zeit heute hat, weil die Frauen nicht mehr kochen können und die Männer nicht abwaschen wollen. Und dann begründe ich das, wenn Sie heute durch ein Bill oder in einen Laden gehen, was da alles an Fertiggerichten ist. Das muss ja irgendjemand kaufen. Ne? So gesehen. Na gut, das ist das eine. Und das zweite ist, wir leben in einer Zeit, wo Prestige eine besondere Bedeutung hat. Ja, wenn ich also heute mit einer, sage ich mal, Louis Vuitton-Tasche, Hermes-Tasche durch die Stadt gehe, dann werden bewundernde Blicke mir zuteil. Ich kann aber nicht mit einer Augartenschale durch die Stadt gehen, um dieselbe Aufmerksamkeit zu erlangen.
Da muss man einladen.
Da muss man einladen, ja. Also, das halt zur Wiener Porzellanmanufaktur. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick zu den künstlerischen, zur Vergangenheit, was wir da alles erlebt haben. Da habe ich mir ein paar Sachen notiert. Wir haben zum Beispiel 1722, waren wir die Ersten, ein komplettes Service gemacht hat. Das hat es früher nicht gegeben. 1722 waren wir die Ersten, die ein komplettes Service gemacht haben für die Tochter vom Kaiser, anlässlich der Hochzeit der Tochter Kaiser Josefs des Ersten, der Maria Amalia. Wir haben zum Beispiel 1735 die ersten Töpfe gemacht. Es war sehr schwierig, so tiefbauchige Porzellan zu erzeugen, weil die immer gebrochen sind. Wenn wir 1735 die ersten das gemacht haben. Dann kamen die Dekore, diese Blumendekore, gestreute Blumen, auch dieser Maria Theresia Dekor etc. Damals tauschten sich die Adelshäuser, also Frankreich und Österreich, tauschten sich das Porzellan aus. Also wir haben dann selber Porzellan bekommen und haben Augarten Porzellan sozusagen dem französischen Hof geschickt. In dieser Zeit aß man auf Silber. Ja, man hatte nicht Porzellanteller, sondern Silberteller. Und weil die Zeit damals so schwierig war, hat man das Silber geschmolzen. Das hat wieder dazu geführt, dass alle die, die das Silber zu Geld gemacht haben, dann Porzellan gekauft haben. Das war sozusagen für uns eine gute Idee. So, ob man jetzt Porzellan verschmolzen kann, das weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß nur, dass leider sehr viele Leute, die Porzellan erben, das Porzellan nie benutzen. Weil sonst schaut um das Porzellan. Aus meiner Sicht ist das falsch. Das Porzellan muss man genauso benutzen, wie man alles andere benutzt. Man benutzt auch ein Auto und auch ein Oldtimer oder was immer. Ja, ich gebe es auch in den Geschirrspüler. Weil selbst wenn sozusagen nach einer gewissen Zeit und nach vielen Waschungen die Farbe schwächelt, dann kann man das nachmalen lassen, wenn man das will. Ja? also das zur Benutzung. Sie werden den Josef Nick kennen, den Leopold Lieb, das sind Leute, die für uns gearbeitet haben. Der Theophil von Hansen hat für uns gearbeitet. Es gab dann in der Neuzeit, gab es den Barwick, den Posse, Bucher, Jaksch, Löw, Powolny, sehr viel, der Brutscher und so weiter und so fort. Schüllhoff natürlich, sehr bekannt, auch die Ena Rottenberg. Oder in der Neuzeit jetzt hat Arik Brauer und der Ernst Fuchs, und wie sie alle heißen, haben immer wieder versucht, sozusagen Porzellan zu bemalen, ein eigenes zu machen. Und wir versuchen halt jetzt auch, sozusagen die Jugend zu interessieren, und daher machen wir auch Porzellan, das, sagen wir mal, weniger bemalt ist. Ja, gibt es für junge Leute so Porzellan, die nur vielleicht gerendert sind oder ähnliches. Die großen Köche, die wir auch zum Teil mit unserem Porzellan ausstatten, die wollen keine Bemalung, weil sie sagen, es kommt dann das Schnitzel immer zur Geltung oder was halt immer. Der Koch kocht, ja. Der will also keine Maria Therese oder so, das möchte er nicht. Sehr berühmt ist das Hoffmann. Das habe ich, glaube ich, schon gezeigt. Ja, das ist auch ein sehr beliebtes Dekor. So, ich habe das Unternehmen im Jahr 2003, und damit bin ich auch eigentlich am Ende, erworben, nachdem mir die damalige Bank Austria gesagt hat, mit der ich sehr viel zusammengearbeitet habe, ich soll mir doch die Porzellanmanufaktur anschauen. Dann habe ich gesagt, ich schaue es mir nicht an, weil wieso soll ich ein Unternehmen kaufen, das Verluste macht? Ja? Und ich sehe ja nicht, wie man das ins Plus drehen kann. Dann bin ich aber runtergegangen, um mir das anzuschauen. Und wie ich durch die Produktionsräume gegangen bin, war ich so angetan von diesem handwerklichen Geschick dieser Leute, dass ich total fertig war. Und das muss man erhalten. Es hat damals 55 Interessenten gegeben, die vorgegeben haben, die Manufaktur kaufen zu wollen. Am Tage der Veräußerung, es war eine Auktion bei einem Insolvenzverwalter, war ich am Schiff, weil ich mit meinem Freund einmal im Jahr segeln gegangen bin. Ich war gerade an dem Tag am Schiff und musste sozusagen über Telefon mit einem Kollegen mitsteigern. Wir waren nur zu zweit. Es blieb der Hannes Anders und ich über. Und jeder von uns hat sich offenbar ein Limit gesetzt. Ja, ich habe schon sehr viele Firmen gekauft und ich habe es mir zur Regel gemacht, dass wenn ich eine Firma kaufe, dann überlege ich mir, was die Firma wert ist. Und das bitte ich. Weil dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Wenn ich es kriege, dann kriege ich es um den Preis, den ich zahlen wollte. Und wenn ich es nicht kriege, brauche ich mich nicht ärgern, weil ich wollte ja nicht mehr bieten. Ja, das versuche ich meinen Jungen beizubringen, dass das ein sehr vernünftiges Konzept ist. Weil man immer wieder bei so Veranstaltungen notgedrungen so animiert wird, noch mehr zu bieten, und kaufst was und dann zahlst du viel. Und dann kannst du das nicht zurückverdienen. Also ich habe mein Limit gesetzt gehabt und bis auf 200.000 Euro musste ich hinaufgehen. Also bis 200.000 unter diesem Limit habe ich es dann bekommen, weil der Hannes Anders offenbar, gescheit wie er ist, eine ähnliche Vorgehensweise gewählt hatte. So, jetzt habe ich diese Manufaktur, wir haben ca. 70 Mitarbeiter, wir machen jedes Jahr negative Ergebnisse, ich unterstütze das, die Firma ist natürlich schuldenfrei und ich versuche und arbeite hart daran, und das gelingt auch zum Teil, die negativen Ergebnisse zu reduzieren, weil ich denke, dass die Porzellanmanufaktur nachhaltig dann Bestand hat, wenn es keinen Förderer braucht, sondern es wenigstens auskömmlich selbst genug verdient. Muss ja keine Dividenden abwerfen, muss ja keine Schulden zurückbezahlen. Es würde genügen, wenn sie auskömmlich leben kann. Das haben wir im letzten Jahr nicht ganz geschafft. Wir werden es auch 2018 nicht schaffen, weil wir durch diese 300 Jahre so viele Veranstaltungen haben und so viele Künstler eingeladen haben, die für uns Stücke machen. Wir machen eine eigene Ausstellung im Dorotheum, eine große, wird sich heuer nicht ausgehen. Aber das wäre halt mein Ziel. Dann kann die Manufaktur sozusagen gut überleben. Ich habe ziemlich viel Zeug mitgebracht, ein paar Sachen zum Herzeigen. Sehr, sehr gut gefällt mir das, was wir gemacht haben. Das kommt aus dem, das ist circa vor 100 Jahren entstanden, diese Figur. Das ist, glaube ich, ziemlich schön geworden. Naja, das ist die Pinocchio-Vase von Philipp Bruni. Ja, ja, das ist, ja. Ja. Das sind natürlich Prunkstücke, weil ich nicht erklären kann, sich vorstellen, was das Arbeit ist, das zu malen. Ja. Das ist es. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und werden Sie Augartenkunde. Danke.
Ja, danke vielmals. Es war sehr, sehr spannend, auch für mich, obwohl ich mich, seit du das übernommen hast, auch interessiert habe. Finanziell konnte ich natürlich damals auch nicht, aber ich habe schon ein schönes Augarten-Platzteller in meinem Salon und ich liebe sie sehr. Sie passen überall dazu, sehr dezent, wunderschön, habe große Freude. Ja, bitte, gibt es Fragen? Eins, zwei?
Bitte. Herr Grosnick, drei kurze Fragen. Bei der aktuellen Produktion, die Verteilung von Dekorstücken zu Gebrauchsporzellan, das würde mich interessieren, wie das ungefähr ausschaut. Das zweite, gibt es in Österreich nur andere Gewerbebetriebe, die sich mit Porzellan beschäftigen? Und die dritte Frage, ist generell in Europa Porzellan herzustellen noch in manchen Ländern aktuell?
Also zur Frage 1, 70% ist Gebrauchsporzellan, also Tee, Kaffee, Geschirr oder Essensteller. Und nur 30% sind Figurinen oder Vasen oder sonstiges. Sie dürfen nicht vergessen, so eine große Vase, sagen wir mal, mit einem besonderen Dekor bemalen, die kostet mehr als ein Kleinauto. Reden wir von 20.000 Euro Größenordnung. Ja? Ist immer noch billiger als die Birkin-Tasche von Hermes, aber immerhin. Erste Frage. Zweite Frage. Es gibt eine Reihe von privaten oder kleinen Porzellanmacher. Ja? Wir machen jedes Jahr eine Porzellanmesse bei uns im Augarten. Da kommen dann aus Österreich, Deutschland und Umgebung 20, 30, meistens Frauen, aber manchmal Männer, die halt zu Hause Porzellan erzeugen. Ich kaufe da doch immer ein, weil ganz lustige Sachen da kommen, die machen. Es gibt in Wien, auf der Margaretenstraße gibt es zum Beispiel so ein Porzellangeschäft, wo die selbst Porzellan erzeugen. Das gibt es. Wie schaut es in Europa aus oder wie schaut es überhaupt aus? Es gibt eine einzige Manufaktur, die Gewinne macht. Diese Millionen Verluste, die meisten macht, das in der Zeitung bekannt, weil es ja ein Unternehmen der öffentlichen Hand ist. Aber alle anderen machen auch Verlust, mit Ausnahme einer einzigen Unternehmung, das ist Herwind. In Ungarn. Der Hintergrund sind die Personalkosten. Unser Materialeinsatz ist 7%, unsere Personalkosten sind 75%. So, wenn die also 75% Personalkosten haben und nur ein Drittel zahlen, dann haben die nur 25% Personalkosten. Im Vergleich zu uns. Das ist das Geheimnis von Herren. So, die anderen in Europa sind eh bekannt. Selber Staatsbetrieb Frankreich. Meisten haben wir gesagt. Dann gibt es Nymphenburg, gibt es ein paar KPM, gibt es ein paar Manufakturen, die heute auch gefördert werden, sage ich jetzt einmal. Meistens privat. Nur ich würde meine Hand ins Feuer legen, das soll man nie tun, weil die ist ja dann verbrannt. Aber wenn Sie durch die Manufaktur gehen und Sie einmal anschauen, was dort passiert, und Sie sehen, dass so ein Stück, bis das entsteht, dreimal durch den Brand durch und. Dann hat man einen anderen Respekt und ein anderes Verständnis für die hohen Kosten des Porzellans. Das würde ich meinen.
Ja, ja. Das habe ich schon erleben dürfen. Ich war schon vor einigen Jahren unten und ich schwärme immer noch davon, dass ich einige aktivieren kann, dass wir gemeinsam runterfahren und das anschauen. Es ist wirklich unglaublich interessant und spannend.
Wir machen Führungen jeden Tag.
Ja. Also das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Es ist wirklich ein Ausflug wert. Ja. Heidemarie, bitte.
Was hat Sie denn bewogen, dass Sie dann wirklich durchs Werk gegangen sind? Sie wollten ja nicht zuerst. Und dann sind Sie doch durch.
Die Faszination.
Ja, ich habe mir gedacht, es muss erhalten werden. Ich habe gedacht, diese Tradition muss erhalten werden. Und dann habe ich mir überlegt, was ich dafür ausgeben würde. Und das habe ich dann, gekriegt. Ich hab gedacht, ich kann es schneller in schwarze Zahlen bringen, muss ich ehrlich gestehen. Aber da hat es so viele Geschichten gegeben. Ich war in einem Streit verwickelt mit der Republik Österreich über das Schloss. Dieser Streit hat Jahre gedauert, von der Finanzprokuratur geführt. Und ich bin zu keinem Resultat gekommen. Bis einmal zu einer Beamtin gegangen bin vom Wirtschaftsministerium und gesagt, das ist doch ein Witz. Wir machen eine Verhandlung nach der anderen, es kommt nichts außer dabei. Und diese Dame, Sektionschefin, die hat den Mut gehabt, der Finanzprokuratur das Mandat zu entziehen und einer privaten Rechtsanwaltskanzlei zu geben. Und innerhalb von 3 Monaten habe ich einen Vergleich gehabt. Damit konnte ich dann das Schloss ausbauen, konnte das Museum bauen, konnte alles wieder, so. Das war im Jahr 2011, 20 gehen. Ja, ich hab Freude damit.
Ja, ne? Das kennt man.
Dr. Bero.
Moment.
Die Freude kann ich gut teilen. Und zwar deswegen, weil ich, warten Sie, das muss ich nachrechnen. Vor gut 60 Jahren, als
bitte ich zum Mund,
mit die Nase platt gedrückt habe an den Scheiben damals von der Manufaktur mit meinen Brüdern. Das war ein beliebtes Ausflugsziel der Produktion. Da konnte man noch hineinschauen, was heute das Café ist. Da konnte man damals hineinschauen. Und deswegen habe ich eine Frage. Was mir entgangen ist bei Ihren Tieren, damals kann man irgendwie dazu Kaolinformen gesagt, hat so kreis, runde, zylindrische Gefäße gegeben, in denen gebrannt wurde. Und das haben Sie nicht gezeigt. Ist das eine andere Methode oder was ist das?
Es ist. Also gebrannt wird nur im Ofen. Kann
aber das ist in so Gefäße.
Naja, es muss gestützt werden. Nicht dadurch, dass es im Brand ja schmilzt, muss es gestützt werden. Ja, das wird es sein, ja.
Aber ich war sehr imponierend. Damals habe ich meine erste Besichtigung durch die Glasscheibe gemacht.
Okay. Sind gerne heute eingeladen, wiederzukommen.
Heute ist es viel einfacher. Ja. So, bitte, der Herr. Ja, danke.
Herr Gosnick, ich habe eine Frage. Wie lange gedenken Sie, Ihr Engagement bei AUG-Watten aufrechtzuerhalten? Und was geschieht, wenn Sie kein Interesse mehr haben? Was geschieht dann mit AUG-Watten?
Die Frage stelle ich mir natürlich im Wesentlichen selbst. Ja. Also, es ist nicht so, dass die Leute Schlange stehen, weil sie mir das Augarten abkaufen wollen. Also eigentlich war noch keiner da, wenn ich ehrlich bin. Würde ich, wenn jemand, na, der hat immer, würde ich, auch nicht, also würde heute jemand kommen und Augarten abkaufen wollen, habe ich mir überlegt, wenn der mir gewährleisten könnte, dass es über den Lebenshorizont eines Menschenlebens hinaus betrieben wird, dann wäre ich dabei. Wenn das aber jemand ist, der vielleicht noch 3 Jahre die Lust verliert, dann wäre ich nicht dabei. Dann wäre all mein Effort, den ich gemacht habe, umsonst. Ja. Aber vielleicht gelingt es mir noch, das Unternehmen zum Grade zu richten.
Bitte, vorne. Moment, kleinen Moment. Schon da.
Achtung.
Das Mikrofon nehmen bitte. Ganz zum Mund.
Ich glaube, dass es an dem scheitert, dass Ihr Porzellan nicht geschirrspülerfähig ist.
Das stimmt nicht.
Man muss das ja mit der Hand abwaschen.
Man muss nicht. Also alles moderne Porzellan, das wir machen, ist bereits geschirrspülfest.
Moderne. Ja. Das Maria Theresien und diese Sachen sind ja alle nur.
Wenn es heute produziert wird, maschinenfest.
Wenn Sie es heute machen, auch. Aber erst seitdem Sie das haben.
Edwisch, seit wann machen wir das?
Haben wir kein Zweifel?
Edwisch, komm vor.
Man darf es halt nur nicht zu heiß spülen. Also Miele hat ja extra einen Geschirrspüler entwickelt, ich muss es leider so sagen, der aufgeht während dieser Dampfprozess ist, weil der Dampf, das ist, was eigentlich alles kaputt macht. Also sowohl die Farben auf dem Porzellan, wie Glas, wie Edelstahl und so weiter. Also im Schongang kann man schon in den Geschirrspüler stellen, auch die alten Sachen. Wir haben bei den modernen Dekoren andere Farben, die höher gebrannt werden und deswegen komplett geschirrspülfest sind.
Ja, das Problem ist gelöst. Also Nein, man hört Ihre Frage nicht und das ist ganz wichtig. Bitte. So viel Zeit haben wir.
Sie haben gesagt, Sie haben vor, das Unternehmen noch nicht, weil ich gerade zu richten, welche Parameter wären das so grosso modo?
Personalkosten
sicherlich, weil das sind 75%, aber wo kann man da wirklich ansetzen?
Naja, also einsparen kann ich nicht. Ja. Nicht, weil einsparen würde bedeuten, dass der Maler nein, nicht nur das. Er kann nicht schneller malen, als er malt. Ja, es gibt welche, die ein bisschen schneller sind, weniger schneller, aber das kann es nicht ausmachen. Es kann nur erfolgen, indem ich mehr personalisiertes Porzellan erzeuge und einfach den Umsatz erhöhe.
Sie hat das auf der Erlösseite ansetzen.
Ja.
Kostenseite werden in etwa gleich bleiben. So.
Ich habe keine Schulden, nicht? Also ich muss keine Zinsen verdienen, ich muss meine Investitionen nicht abschreiben oder ich muss sie nicht rückverdienen. Ich muss nur den laufenden Betrieb bezahlen können. So, wir machen, wenn Sie es wissen wollen, wir machen rund 4 Millionen Umsatz und verlieren zwischen 200.000 und 600.000 im Jahr. 6/6 und jetzt mit reduzierter.
Wodurch ist es dorthin gekommen, dass also keine Schulden da sind? Haben Sie die also abgedeckt und quasi redet man nicht mehr drüber?
Ja, sicher, ja.
Auf die Art, ne?
Ja.
Das Ganze, was ich so alles ausgegeben habe.
Sollte mehr. Moment.
70 Leute.
Moment. Ja, ah, bitte warten.
Im Zusammenhang mit der Frage. Stimmt der Gedanke, dass natürlich so eine Manufaktur für Touristen sehr interessant ist und Wien ja sehr viele Touristen, Gott sei Dank, hat. Und wenn Sie die das anschauen, vielleicht das eine oder andere Stück auch kaufen. Ist das eine Linie, die stärker...
Ja, das machen wir. Darum haben wir das Museum gebaut. Wir haben jetzt zurzeit etwa 14.000 Leute, die das Museum jährlich besuchen. Und darunter gibt es natürlich auch Leute, die dann Porzellan kaufen. Schau, es ist so... Um Porzellan zu kaufen, muss man eine gewisse Affinität zum Porzellan haben. Und da gibt es halt Nationen, die haben diese Affinität. Das sind die Japaner. Das wissen wir alle. So, und die Japaner sind natürlich bei weitem auch in unseren Geschäften die beste Kundschaft und die größte Kundschaft. Also es kaufen mehr Japaner Porzellan als Österreicher. Es sind auch mehr Japaner als Österreicher.
Es gibt auch eine Filiale.
Wir haben 4 Filialen.
In Linz. Wann war, das war doch die erste Filiale von Wiener Porzellan oder Augarten Porzellan. Wann, ist das nicht richtig?
Die erste Filiale war in Wien, mein Wissensstand.
Ach, okay. Aber jetzt außerhalb Wien, war Linz die erste?
Das ist möglich. Wisst ihr das? Aber in Linz beginnt es, also so gesehen, ja, dieser Slogan gilt zumindest für mich. Ja.
Und einer deiner Vorgänger hat ja auch positiv gearbeitet, nicht?
Also, ja, natürlich, das Sorge von Sorgenteilen, ja.
Das ist ja wunderbar, ja. Nicht? Es wiederholt sich vieles.
Und der Matthias Claudius Eigner.
Ist der da?
Da
ist er, hallo.
Der ist da.
Da ist er.
Der hat zum Beispiel unseren Gärfalken gemacht.
Der ist wunderschön, ja, habe ich schon gesehen. Ist auch
und der hat auch ein paar Skulpturen von bekannten Menschen modelliert. Und das ist ein Tüchtiger. Ja.
Also die Linzer Filiale ist in der Arkade. Es gibt immer noch Leute, die das nicht wissen. Also mal vorbeischauen, es ist wirklich ein sehr liebevoll gedeckt, immer jede Woche neu. Ich gehe da sehr gern hinein und dadurch weiß ich das auch. Ja, bitte. Moment, aber das Mikro warten. Nein. Bitte nicht. Nein, ich habe ein Mikro da. Beide, ja. Okay, bitte. Vertrauen Sie uns. Wir wissen schon, was wir tun.
Und das, was ich sagen möchte, die Begeisterung. Also diese, ich bin eingeladen worden, vor 4 Jahren dort teilzunehmen in die Werkstätten. Ich habe eine Führung bekommen und du riechst die Materie, du riechst die, ich bin Bildhauer und du riechst, dass da gearbeitet wird, dass da kreativ geschaffen wird und du fühlst dich sofort wohl. Also du bist richtig zu Hause. Du gehst in das Gebäude, das hat eine Ausstrahlung, ein Charisma und du bist da und du fühlst dich sofort zu Hause. Also dein ganzes Herz und du bist dort zu Hause und daheim angekommen mit deiner Begeisterung. Und das ist nachvollziehbar für mich, die Begeisterung vom Herrn Grosnick aus einer ganz anderen Richtung. Aber aus Bildhauer und diese Liebe zum Detail und mit dieser Technik und die ganz sensibel ist, also die Diva des Porzellan, ne? Also das fasziniert mich und die Handwerker, die ja auch Künstler sind. Und da gibt es einen Maler, der Franz Bleininger, also der, das, die, allein die Porzellanmalerei, weil ich ja das Design gemacht habe, malerisch für den Falken, da brauchst du, sie haben mir gesagt, 10 Jahre, bis du das kannst. Das ist nicht vergleichbar mit Öl- oder Acrylmalerei. Du hast einen anderen Pinsel, eine andere Führung. Es ist also empfehlenswert, sich das anzuschauen. Danke.
Darf vielleicht noch eine Geschichte erzählen, noch so ganz wirklich am Rande. Ich war mal in Sèvres. Ich habe viele Jahre in Frankreich gelebt, bin sehr frankophiler Mensch und habe mir natürlich die Manufaktur in Sèvres angeschaut. Das ist in Paris. Ja. Und dort habe ich gesehen, dass sie so ganz große, wunderbare Behälter machen, ja, die so auf Sockel stehen, so riesige Vasen. Ja. Und ich war ganz begeistert. Und ich habe mich dann interessiert gezeigt, ob ich diese Manufaktur kaufen kann. Weil der französische Staat hat vor Jahren zur Sanierung des Budgets beschlossen, dass sie alte Schlösser verkauft und was ich was alles. Ja. Unter anderem auch eine Manufaktur so. Habe mich also interessiert für die Manufaktur, habe aber dann eine Absage bekommen. Aber die Begeisterung über diese tollen 1,80 Meter großen Porzellangeschäft, die habe ich nach Wien getragen. Noch vor 2 Jahren habe ich meinen 70. Geburtstag gehabt und habe dann ein Fest im Augarten gemacht. Habe meine Freunde eingeladen im Augarten. Stellen Sie sich vor, hat meine Tochter organisiert, dass unsere Formenbauer ein solches Riesending nachgebaut haben. Mit all meinen Lebensstationen, wo ich halt in meinem Leben beruflich tätig war, in Amerika, in Frankreich, was immer, steht jetzt im Museum das größte je gebaute Porzellanstück der Manufaktur. Haben meine Leute gemacht.
Ja,
da war ich gerührt, da habe ich ja Tränen in die Augen gehabt. Ja. Da war ich wirklich gerührt. Die ist schuld da.
Sehr schön. Ich kann mich erinnern, in Kanada, in Montreal, haben wir uns auch einiges angeschaut und du warst auch so begeistert, weil so große Vasen waren und da habe ich gedacht, war das erste Mal eigentlich erstaunt, dass du auch so begeistert warst. Und jetzt weiß ich, woher deine...
Also ich bin ein Sammler. Ja. Ich sammle alles Mögliche. Ja. Ich sammle Spazierstöcke. Ich sammle Bilder, ich sammle Skulpturen, ich sammle Uhren. Also was zu mir in der Hand kommt, ist eine reine Sammlung. Ja.
Und hast du auch ein Service zu Hause, wo du deine Gäste bewirtest?
Selbstverständlich.
Na Gott sei Dank.
Ich hab ein ganz weißes mit einem Platinrahmen und mit meinen Initialen EFG. Also mit meiner Art, wie ich meine Initialen schreibe. Das sieht man kaum, aber es ist sehr elegant.
Naja, also dann glaube ich dir das, also dass du das auch verwendest. Aber würde ich natürlich auch verwenden, wenn ich jederzeit nachbestellen kann. Aber die modernen Sachen, die, glaube ich, kommen schon ganz gut an bei den jungen Leuten.
Ja. Zu wenig.
Ja, Moment, das Mikro kommt. Gerne, Moment, bitte weitergeben. Dankeschön.
Weil Sie angesprochen haben, junge Leute. Ich habe als Kind schon eben das, ich glaube, Bringzeigen heißt das, Riesenservice bekommen von meinen Eltern. Und ich bin jetzt auch schon in einem höheren Alter, wo man denkt, was geschieht. Ich habe es aber auch verwendet, auch im Geschirrspüler gewaschen und so, weil ich gemerkt habe, die Jungen haben gar kein so Interesse für das. Jetzt, und es ist nach wie vor in Ordnung. Was haben Sie da für einen Rat, was man tut, wenn die Enkelkinder zum Beispiel überhaupt kein Interesse, weil ich hätte ja schon weitergegeben, weil wir die schon auch geheiratet haben, aber die kaufen sich schon Porzellan, aber natürlich eher weiß, also schon auch, aber moderneres Dekor. Und, aber wie gesagt, auch Porzellan, aber günstig. Ich weiß dann gar nicht, was man muss die kaufen. Aber nein, Oma, danke. Ich habe schon Rosenthal und sowas auch. Das haben Sie genommen, weil es moderner ausgeschaut hat. Habe ich dann. Aber was haben Sie da für einen Rat?
Also, ich kann Ihnen nur Folgendes sagen.
Ich darf noch was sagen. Eine meiner Töchter, die jetzt auch schon 55 ist, die hat gesagt, Mutti, tu einmal entsorgen, entsorgen. Und ich bring's aber nicht zusammen,
das glaube ich.
Ich heute an den alten Sachen, ich bin auch eine Sammlerin, muss ich sagen. Und weil ich lasse mal einen Containerwagen kommen und da würde mir um das Geschirr leid sein. Oder?
Naja, wir leben natürlich, man muss das so ein bisschen... Schauen Sie, wir leben in einer Zeit, wo wir über 70 Jahre Wohlstand haben. Das hat es nie gegeben. Ja, das hat es noch nie gegeben und daher leben wir und müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass die Jugend anders denkt, weil die das alles nicht erlebt hat. Ja? So, jetzt leben wir auch in einer Zeit, wo man sich fragt, geht das überhaupt noch? Wie die Nationalbank ihre 200 Jahre gefeiert haben, sagt, maximal hat eine Währung 30 Jahre gehalten. Unsere Währung hält jetzt 70 Jahre. Also hat es einen Krieg gegeben und mit dem Krieg war wieder alles von vorne und so weiter und so. So, wir fragen uns, wann passiert das endlich? Wann passiert endlich irgendwas? Weil wir leben in einer Schuldgesellschaft, die ja unfassbar ist. Aber Schulden gibt es nur, wenn es Vermögen gibt. Wenn ich nichts habe zum Herbauen, kann ich mir nichts ausleihen. Ja, das heißt, die Welt ist eigentlich eine Bilanz. Soll und haben ist gleich. Wirtschaftlich. So, ich glaube, man kann den Jungen das nicht zum Vorwurf machen, dass sie dafür kein Interesse haben. Das ist so, wie es ist. Ich bin zum Herrn Martin Böhm gegangen, ist Inhaber von Dorothea, und habe gesagt, Martin, was machen wir? Nimmst du noch altes Porzellan zurück? Sagt er, nein. Die Großmütter dieser Welt kommen alle mit dem Porzellan zu mir, ich will das nicht mehr. Das kauft man keinen ab. Dieses Porzellan ist genauso gut wie das, was ich jetzt produziere. Ist genauso künstlich gemalt, ist genauso viel wert und kostet im vielleicht 20% von dem, was es im Geschäft kostet. Also die Wissen kaufen dann irgendwie altes Porzellan, was genauso gut ist. Und da habe ich zu ihm gesagt, pass auf, ich mache dann einen Deal. Ich nehme alles altes Porzellan, das ins Dorotheum eingeräumt wird, nehme ich ab und gebe den Menschen einen Gutschein für mein Geschäft. Die können dann, statt dass du, sage ich mal, Hausnummer 500 Euro kriegen, kriegen Sie einen Gutschein über 500 Euro bei mir im Geschäft ganz modernes Porzellan kaufen. Also keine Malerei oder nur Platinrand oder. Ja,
das war ja eine Lösung.
So, weil, was passiert dann? Aus meiner Sicht. Dann habe ich natürlich viel altes Porzellan, das man keiner wirklich abkauft, weil das sonst schwer ist. Ja? Auf der anderen Seite kauft man was anderes ab. So. Er hat nicht mitgespielt, weil er sagt, das macht er nicht. Weil er natürlich davon lebt, dass es Sonderstücke gibt, die auch eingereicht werden. Ja, ich habe jetzt vor kurzem, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, habe ich zum Beispiel ein Frühstücksset gekauft, wo sozusagen die Geliebte oder der Adelige zur Geliebten gegangen ist mit dem Frühstücks im Koffer, Lederkoffer, und da halt drinnen eine Kaffeekanne für die Milch, eine Tasse, und so ist er halt mit wahrscheinlich hoch zu Ross.
Ja, aber sehr interessant.
Ja, solche Sachen wurden damals gemacht, ja. Solche Dinge werden natürlich heute, also so Sonderstücke, es gibt schon so Sonderstücke, die erzielen heute einen sehr hohen Preis. Aber Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie sich das anschauen, das machen wir heute. Ja, ist natürlich ein altes Dekor. Das ist eine Mordsarbeit. Das muss man sich mal anschauen, was das bedeutet, das zu malen. Das kann nicht billig sein. So, aber wenn einer damit keine Freude hat, dann hat er damit keine Freude aus. Wenn es einem nichts mehr wert ist. Nicht? Ich frage mich immer, wieso verkauft der Jeff Koons sein Plastik-Dackel um Millionen? Ne?
Ja, das ist die Relation, das stimmt da nicht mehr. Das Mikro ist wo? Okay, danke. Da hinten, die Dame.
Ja, ich wollte etwas dazu sagen, weil das mit den Jungen und Alten ist immer ein Thema und bei vielen Marken und bei vielen Produkten, wo man unglücklich ist, dass die Jungen nicht drauf anspringen. Und ich habe vor kurzem eine ganz interessante Meinung dazu gehört. In die Oper gehen auch nur alte Menschen, aber alle Menschen werden alt. Und deswegen gibt es die Oper noch immer. Ich glaube, dass wenn man den Kindern oder Jugendlichen oder den eigenen Kindern das vorlebt, irgendwann kommen sie auf den Wert und irgendwann wissen sie, was sie daran hätten, wenn sie es nehmen. Ich glaube nur, man kann den Jungen nicht diktieren, dass sie jetzt auch sofort diese Liebe oder auch das Geld dafür haben. Aber insgesamt die Wertschätzung, und das möchte ich Ihnen persönlich auch noch sagen, Herr Dr. Grosnick, bin ich sehr glücklich, dass Sie nicht nur den Fußballverein sponsern, sondern auch eine österreichische Marke, die so einen hohen Wert hat, als zweite älteste Marke Europas im Porzellan. Und die Dinge ändern sich auch wieder. Also es kommen Moden und sie vergehen wieder, aber die wirkliche Qualität, die bleibt bestehen. Und Menschen, die das schätzen, die wird es immer geben.
Dankeschön.
Ja, das hoffen wir. Sind ja auch hier viele Interessierte da. Also
das,
ja, bitte.
Ich fahre jedes Jahr nach Deutschland, nach Selb. Das ist eigentlich der größte Porzellan-Flohmarkt Europas. Ich kenne den Direktor Simon sehr gut, vom Homberg und von Selb. Das ist ein traumhaft schöner Porzellan-Flohmarkt,
ja,
wo man hochwertiges Porzellan und auch teilweise zweite Wahl bekommt, die sich fast nicht unterscheidet von dem anderen. Gibt es bei Augarten auch irgendwann zweite Wahl?
Jawohl.
In Graz hat es gegeben, da habe ich einmal ein Stück gekauft. Das ist ein bisschen billiger, aber trotzdem, man merkt überhaupt nichts von zweiter Wahl. Und das, glaube ich, macht auch viele Leute, wenn ich sage, ich möchte ein schönes Porzellan, aber es ist doch ein sehr teures Stück.
Ja, wir machen natürlich zweite Wahl auch. Wir haben auch die weißen Wochen, wo man halt günstig Porzellan kaufen kann. Alle Jahre macht man das, ja. Ja.
Pardon. Noch einmal. Ah, das habe ich jetzt nicht gesehen. Machen wir das zuerst, bitte.
So, eine kurze Frage. Woher bitte kommen die Rohstoffe und wie schaut es mit Verfügbarkeit aus in der nächsten Zeit? Ist das endlos verfügbar oder gibt es ein Problem?
Kein Problem.
Und woher kommt es? Danke.
Wunderbar, ganz kurz.
Nein, das Einzige, wo wir immer wieder Thema haben, das war jetzt auch in der Zeitung, das ist, dass Menschen finden, dass mit den Zusätzen, die in den Farben sind, Kaolin, Quarz und Feldspat, das kriegen wir in Hülle und Fülle, ist kein Problem. Österreich, ja.
Ja, pardon. Ich möchte eigentlich eine sehr praktische Frage stellen. Ich weiß, dass kaputtes Porzellan nichts wert ist. Und trotzdem möchte ich fragen, ob man in Ihrer Manufaktur auch Stücke restaurieren lassen kann.
Ja, also ja, Figurinen und so können wir ja restaurieren. Ja. Ja. Also ein Heferl werden wir nicht restaurieren.
Nein, ist klar, aber Figurinen werden ja restauriert.
Ja.
Okay. Danke, das war's. Bitte.
Noch einmal, ja, bitte.
die Arme, die macht Kilometer. Die Martina, oder? Die Martina, die Arme.
Zum Rohstoff kurz anmerken, es gibt Kaolin-Bergwerk in Griechbaum hinter Schwertberg. Das ist die Kamik, die gibt es seit über 100 Jahren schon. Das war früher sogar ein Bergbau, ist jetzt aber ein Tagabbau aus der Halde. Aber die tun nach wie vor Kaolin produzieren.
Dankeschön für diese Information. Was mich auch noch interessiert, also Japan ist ein großer Abnehmer und Interessent. Wird das verschickt dort?
Ja. Also zunächst mal die Japaner, die in Wien auf Besuch sind, kommen in unser Geschäft und kaufen ein. Das sieht man ja dann an den Abrechnungen über die Kreditkarten. Ja. Also die Japaner sind bei weitem die weltweit größten Porzellankäufer. Ja.
Und ist das nicht sehr kompliziert und teuer, wenn man so feines Porzellan nach Japan, ist das also nicht
gut
aufwendig?
Eingepackt. Ja? Gut eingepackt und passt. Ich habe es ja hergeschleppt, auch das Zeug.
Ja, aber das... Ja, aber ich denke mal...
Also naja, ich fahre ja auch nicht langsam. Nein, ich wohne nicht im Schloss. Nein, aber ich habe das halt mitgeschleppt.
Ja. Okay, aber das ist was anderes. Also ein großer Transport nach China, nach Japan.
Wird gut eingepackt, das riskiert überhaupt nichts. Ja. Ich meine, man muss halt dafür was übrig haben, so wie alles im Leben. Man muss dafür was übrig haben. Wenn man dafür was übrig hat, dann das ist einfach eine schöne Vase. Jetzt vielleicht mag ich keine Enzian, aber ich finde das eine schöne Vase.
Ja, das ja?
Du hast sie mitgenommen.
Ja.
Ich kriege von unseren Meistermalerinnen immer wieder mal zu einem Geburtstag oder so kriege ich ein Geschenk. Ich habe so schöne Sachen. Nein, das habe ich mitgenommen, weil es lustig ist, ja. Aber das ist wirklich mein Auto. Und das schaut genauso aus. Das ist doch gut. Also ich habe dafür was über. Ich kann ja auch das erzählen. Ich bin im Alter von 22 nach Paris gegangen. Ich war total verliebt in eine Französin aus Nizza. Und wir haben gesagt, pass auf, treffen wir uns in Paris, das ist für die 1000 Kilometer und für mich 1000 Kilometer, wir treffen uns in Paris. So, wir treffen uns in Paris, ich habe nichts gehabt, war mitten im Studium, ja, bin mit einem LKW irgendwie da mitgefahren und war in Paris. So, wir haben dort in einer WG, wo vier Zimmer waren, haben wir ein Zimmer gehabt zu zweit, dort waren wir. Und dann gehe ich in ein Geschäft einkaufen, und dann steht dort ein Mensch und will was bestellen und drückt sich schlecht aus im Französischen. Ich sprach schon gut Französisch und habe dem geholfen. Es war ein Tiroler Maler. Ja? Das war ein Tiroler, der als ÖBB-Lokführer der Malerei, das war seine Berufung, der ist in Paris aus dem Zug ausgestiegen und immer zurückgefahren. Ja? Josi Stieber. So, dieser Josi Stieber, den habe ich dort kennengelernt. Ich habe die Geschichte, ist er schon weg, der Ding? Der Matthias Claudius ist weg? Gut. Dem habe ich die Geschichte heute erzählt. Den habe ich dort kennengelernt, der war ein Maler aus Berufung. Ja? Und wenn immer jemand gekommen ist und ein Bild von dem kaufen wollte, und dann hat vielleicht die Ehefrau gesagt, aber das Bild passt ja nicht zur Couch, dann hat er es rausgeschmissen. Ja? Das ist so eine Beleidigung für den Künstler, hat er es gleich rausgeschmissen. Er sagt, Josi, du wirst nie dein Leben verdienen können, wenn du nicht auch eine kommerzielle Ader hast. Wir machen es so, wenn immer ein Interessent kommt, stell dir vor, dann gehst du raus und ich mache den Deal. Auf die Art und Weise habe ich die Jahre, die ich dort verbracht habe, ihm sozusagen sein Leben finanziert oder geholfen zu finanzieren.
Er ist noch da.
Und das hat mich, und das hat mich zur Kunst getrieben. Ich habe ja hunderte Bilder, ich habe ja hunderte Skulpturen, ich habe ja hundert.
Auch sein eigenes Museum.
So, und dann haben wir überlegt, wenn man älter wird, fragt man sich, wieso macht man das eigentlich? Ja? Weil wenn ich einmal nicht mehr bin, ist das alles weg.
Wer weiß?
Aber, ich mache es nur für mich. Ist mir wurscht, was da noch ist. Ha? Ich, alles, was ich mir kaufen will, kaufe ich mir. Homs Pasta. Sollen die Erben erster Klasse fliegen? Könnte eine Antwort sein, oder? Hey, du hast ja nicht zugehört, gell?
So, oder haben wir noch einen?
Eine Frage wieder zurück zum kommerziellen Teil sozusagen. Sie haben vorher gesagt, Sie sind am Weg, das Kerngeschäft zu einer schwarzen Null zu führen. Gibt es auch Gedanken in Richtung etwas aus dieser Marke zu machen? Wir haben vorher gehört von einer Dame schon, Augarten ist eine starke Marke. Sie wären nicht das einzige Unternehmen, das nicht im Kerngeschäft Geld verdient, sondern mit der Verwertung der Marke. Also von Beginn damit für die Führungen Geld zu verlangen, da wären Sie auch nicht der Erste, bis hin zu das Design des Augarten-Porzellans auf anderen Kunstwerken, anderen Tellern, Gläsern etc. Unter Lizenz weiterzugeben. Was immer da denkbar ist, was gibt es Bestrebungen aus der Marke, irgendwas zu tun, um das Geschäft noch zu verstärken?
Das ist eine interessante Frage, und die habe ich mir natürlich auch gestellt. Ich darf Ihnen sagen, Augarten ist unbekannt. Wir haben einen Bekanntheitsgrad in der Größenordnung von 6%. Ja, also jeder kennt Humanik besser oder irgendwas. Augarten ist unbekannt. Ja, nicht einmal. Da gibt es doch in der Früh mit dem Radio, da werden Ihnen so Leute gefragt, aus wie vielen Ringen bestehen die 5 olympischen Ringe? Ne? Dann sagen wir 7 Stück, ich bin sicher und so. Ne? So, da frag einmal, wer Augarten kennt niemand. 6%, österreichweit 6%. In Wien bist du 10% und gehst aus in die Provinz Linz, Ausnahme Linz.
Ich habe in Kuba.
Nur unter Porzellanliebhaber natürlich. Unter
Porzellan. Ich habe in Kuba in einem Museum, einem kleinen Museum, 2 alte Augarten-Tassen gesehen und die habe ich auch fotografiert. Leider ist es nicht so schön geworden, dass ich das hätte weiterschicken können. Aber da war ich auch sehr erstaunt, also dass es auch in Kuba Augarten gibt. Also so unbekannt ist, dürfte es dann nicht sein. Also, ja. Aber ich habe noch gelesen im Internet, dass ihr Porzellan-Briefmarke mit der ÖBB, mit der Post gemacht habt. Was ist denn das für? Das habe ich noch nicht gehört.
Also, naja, wir haben einfach die erste Porzellanbriefmarke gemacht. Das ist keine große Sache. Es ist einfach eine Porzellanmarke und die kann man kaufen.
Okay. Und kann es
verschicken. Haben wir gemacht.
Also als kleines Geschenk oder?
Nein, das ist offiziell aufgelegt worden.
Ja.
Das haben die Sammler, und es gibt nicht mehr so viele Briefe. Sozial aufgehört. Ja? Ich Sammler. Ich war Begründer des ersten Brauerei-Souvenir-Sammlerverbandes in Linz. Da war ich 11 Jahre. Ja? Meine Eltern haben ein Wirtshaus gehabt, also das Kaufmännische Vereinshaus und dann das Blumenauerstübel. Und ich habe natürlich Bierdeckel gesammelt und die Fehldrucke und was ich was alles und habe diesen ersten Brauerei-Souvenir-Sammlerverband ich gegründet mit dafür. Ernst, bin immer mit Koffer am Wochenende gegangen. Bierdeckel austauschen. Ja. So, also natürlich Sammelbriefmarken auch. Also, sowieso, das haben wir alles. Und so. Aber das interessiert halt keinen. Die deutschen Briefmarkensammler kannst du vergessen. Ja. Gibt es keine Markt. Interessiert keinen Menschen.
Also ja? Das gestempelt nur.
Und na, Wurst, gestempelt, ungestempelt. Ja. Vorbei. Ja, ich habe sie komplett natürlich von 45 Jahren oder was immer so ist, ja. Ist wertlos geworden. Ist heute kein Interesse. Mhm. Vorbei. Ja.
Wollen Sie noch fragen? Ja, bitte. Nico noch. Ist eingeschaltet, nur zum Mund nehmen. Ganz zum Mund.
Meine Frage, bitte, das Gebäude gehört der Stadt Wien?
Nein, der Burghauptmannschaft.
Ach so, ja.
Es gibt in Österreich die Burghauptmannschaft und alle Burgen und Schlösser gehören der Burghauptmannschaft.
Aha.
Zum Schloss.
Und sind die Sängerknaben dort noch?
Daneben, sie meine Nachbarn.
Aha.
Also ich kann von der Manufaktur umgehen zu den Sängerknaben.
So ist es, Dankeschön.
Bitte. Wir haben auch gemacht einen Sängerknaben im Porzellan, so klar.
Bitte, auch zum Mund, bitte.
Marketing, was macht er anders, damit seine Kunst so teuer ist, im Gegensatz zu einer Manufaktur, deren Kunst genauso wertvoll ist?
Ich kann diese Frage nicht beantworten. Vielleicht liegt es daran, dass er mit der Cicciolina ein Verhältnis gehabt hat.
Ja.
Ich habe keine Ahnung. Nur die Kunst zu verstehen, oder sozusagen das wirtschaftliche Ausmaß und die Dimension, wie sich Kunst entwickelt, zu verstehen, das ist mir nicht gelungen. Ich verstehe es nicht. Ja, wenn man schaut, es gibt ja so tolle Künstler, die wirklich, wo das Handwerkliche toll ist. Die laufen unter ferner Liefen und kommt da an und macht irgendwas. Erwin Wurm ist zurzeit der angesagteste österreichische Künstler. Vielleicht nur ein bisschen, der lebt nicht mehr der West, aber ich habe den West auch nicht gekauft. Ne? Ist ja alles, so, wo, der macht doch Gurken. Das ist nicht meine Welt. Ja? Ich brauche den Respekt vor der, vom Handwerk. Ich brauche den Respekt vor das, was geschaffen ist. Ja? Nur deswegen kann man dem Jeff Koons ja nicht...
Wäre ja dumm, ne?
Der beherrscht die Welt heute, ja? Liegt mir fern, ja?
Das ist so, wenn Sie einen alten Stich zu Hause haben oder kaufen, denken Sie ja, wie lange hat der arme Stecher daran gearbeitet, das Handwerk...
Vielleicht,
ich glaube, es liegt an der Erziehung auch, an der jetzigen. Es ist, wird alles mehr auf Sport und so weiter, aber Kunst...
Naja, solange Sport ist, ist ja okay, oder?
Das ist schon auch wichtig, ne?
Ja, ich war beim 2-0 gegen Rapid, war ja... ja.
Nein, nicht daher, doch zurück bitte, danke.
So.
Gibt es noch Fragen, Gelegenheit? Ja, die Pläne haben wir schon gehört. Und, es hat das Buch Das Weiße Gold. Gibt es da auch etwas, wo sich...
Na, jetzt zur 300-Jahr-Feier haben wir natürlich viele, viele Events, Veranstaltungen. Unter anderem machen wir mit dem Herrn Köp, das ist ein berühmter Museumsleiter, machen wir eine Kooperation mit dem Dorotheum, wo etwa 10 Künstler Porzellansachen machen werden, die wir dann auch ausstellen. Wir werden natürlich Veranstaltungen machen, wo wir Leute einladen und so weiter. Das ganze Jahr über wird es sozusagen etwas geben, um aufmerksam zu machen. Um die Leute zu animieren, Porzellan zu kaufen. Ja, ja, oder um einfach die 300 Jahre zu feiern. Ne?
Ja, also mir gefällt eigentlich der Name Weißes Gold sehr, weil es auch sehr wertvoll ist für viele und auch durch das Handwerk natürlich auch und durch die Schönheit. Das ist, müsste man... eigentlich sammeln statt Gold, nicht?
Wir glauben immer noch, dass wenn die Krise wirklich kommt, wir wenigstens beim Bauern ein Händel kriegen, wenn wir immer Goldmünzen geben. Ja?
Nein, es ist leichter zu transportieren und es bricht nicht so schnell. Nicht? Also,
ja. Ich sage halt, in einer Zeit, wo das Geld keine Zinsen mehr trägt, ist das Gold nichts mehr wert. Das muss es ja mal durch den Kopf gehen lassen. Ne? Mhm. Nicht, weil ich habe ja auch eine Privatbank. Wir verwalten 16 Milliarden Euro Vermögen. Und das Geld, das uns die Kunden geben, das nicht veranlagt ist, das geben wir der Österreichischen Nationalbank und zahlen 0,4%. Strafzins. So, und das muss man sich halt überlegen, was das bedeutet. Ne? Und wenn man weiß, dass die Republik Österreich 300 Milliarden Schulden hat und obwohl sie statt 6% jetzt keine Zinsen mehr zahlen und trotzdem diese 10 Milliarden Zinsersparnis nicht dazu bringt, um ausgeglichenes Budget zusammenzubringen, dann muss ich fragen, wie soll ich das gehen, ne? Wissen Sie, dass wir 1945 keine Schulden gehabt haben? Das weiß jeder, oder? Wissen Sie, dass wir damals eine Steuerlast von 33% gehabt haben? Wissen Sie, dass wir jetzt eine Steuerlast von 44% haben? Und dass wir 300 mehr Schulden haben? Und jetzt sage ich, da sind wir jetzt in der Wirtschaft, dort bin ich ja eher zu Hause. Sage ich, jetzt haben wir so viele Hoffnungen, dass es Reformen gibt. Ja, ich habe noch keine gesehen. Ich wünsche mir, dass es Reformen geben würde, die so notwendig wären. Für ein so tolles Land wie Österreich. Ja? Wenn man denkt, sogar die Deutschen bringen es zustande, einen Budgetüberschuss zu haben. Und wir nicht. Ja, und wir finden es normal, so wie in Frankreich, dass die Lokführer mit 51 in Pension gehen. In Frankreich mit 51. Bei uns war das ja auch so. Das ist jetzt ein bisschen besser. Die ÖBB kostet uns 4 Milliarden. Wir fahren ja Westbahn. Ich bin ja Miteigentümer der Westbahn. Ja. Wir kriegen nichts subventioniert. Wir zahlen halt, was es kostet. Ja. Die ÖBB kostet uns 4 Milliarden. Das ist jedem wurscht. Ne?
Aber ich möchte jetzt nicht so traurig beenden.
Nein, ist ja nicht traurig.
Die Wahrheit, ja sicher, aber es war so, ich denke, es war so interessant und so schöne Beispiele hast du mitgebracht.
Ja, die.
Und,
Kaisersemmel, ne?
Kaisersemmel. Heißt die noch halt Kaisersemmel? Ja, in Wien schon noch, oder
in
Oberösterreich eher nicht, aber. Ja, doch, Kaisersemmel, okay. Ja?
Schau, ich habe ja auch
okay,
eine...
Okay, der Brandl, okay, den hätten wir heute einladen sollen. Ja, ja.
Zu mir gehört auch eine Bäckerei, das Ankerbrot. Und ich sage den Ankerbrotleuten immer, die einzigen, die wirklich Weißgebäck können, sind die Oberösterreicher. Die Oberösterreicher.
Ja?
Ja, das Mondflässel mit Salz gibt es nur in Oberösterreich, oder? Kornspitz haben wir erfunden in Oberösterreich.
Das ist alles Oberösterreich. Ja. Das ist vieles hier entstanden in Oberösterreich. Es gibt eigentlich noch die
Ankerkäsestange. Ja, die gibt es noch. lustig. Der Wörter ist ja so lustig. Wir haben am Stephansplatz eine Filiale, Ankerbrot, das ist ein Bäcker. Ja? Ankerbrot-Filiale. Und da haben wir umgetauft auf vegan. Das muss man wissen. Dass von 47 Brotsorten, Schwarzbrotsorten, die wir machen, sind 41 sowieso vegan. Ja? Jetzt schreiben wir dort auch für vegan.
Jetzt wird's gekauft.
Haben einen Umsatzzuwachs von 50%. Dann kaufst du einen Schädel, oder?
Ja. Ja, die.
Wir sind die Ersten gewesen, die vegane Krapfen gemacht haben. Die sind viereckert. Ja? Wir machen vegane Krapfen. Das glaubst du nicht. Und die werden gekauft. Damit so schmecken wie die anderen.
Ja, eben, das würde ich auch als Aushängeschild vielleicht.
Also das Leben ist immer voller Überraschungen. Ja,
ja, und das Leben ist immer ein Risiko, wie du beim letzten Interview gesagt hast. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann sage ich herzlichen Dank. Es war sehr, sehr spannend, auch für mich, habe ich wieder viel, viel gelernt und Neues gesehen und gehört. Ich möchte auch dem Publikum danken, dass es so rege Fragen gestellt hat. Und kommen Sie zum nächsten Kepler Salon wieder. Da gibt es den gibt es am Montag, den 5.3. zur gleichen Zeit. Und der Gast ist die Buchautorin Annemieke Hendricks. Und sie wird über das Thema Tomate sprechen. Die wahre Identität unseres Frischgemüses. Wird, glaube ich, auch ein sehr interessanter Abend werden. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Dankeschön. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, draußen vielleicht kurze Fragen zu stellen. Und man kann draußen noch trinken. Bis 20 Uhr ist der Kepler Salon geöffnet. Ja.